Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind heute in Mainz und zwar auf dem OMT, den Online-Marketing-Tag. Und vor mir ist Johannes Beuys, er ist Geschäftsführer von Sistrix. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, sehr gerne. Freut mich auch.
So, und jetzt werden wir mal starten mit einem ganz spannenden Thema. Hier auf dieser Konferenz geht es sehr stark um SEO, Suchmaschinenoptimierung. Und das ist euer Thema. Seit wann eigentlich?
Ja, seit Ewigkeiten. Ich mache es jetzt persönlich schon seit 23 Jahren. Und Sistrix gibt es fast genauso lange.
Seit 23 Jahren. Das heißt, du hast damals mitgekriegt, wie die ersten Google, das war noch vor Google.
Genau, also quasi das war so der Zeitpunkt, wo Google gerade stark wurde.
Fireball.
Davor gab es noch Fireball, da gab es noch ein Likes, da gab es
Alta Vista.
Genau, aber das war natürlich der Zeitpunkt, wo dann Google gekommen ist und gesagt haben, sie können es ganz anders machen, sie können es mit viel weniger Werbung machen, sie können es viel schneller machen und auch qualitativ deutlich besser. Und seitdem kennen wir eigentlich fast nur Google. Also seitdem.
Faszinierende Geschichte, wie du mit Produktqualität und mit einem Wettbewerbsvorteil bei der Produktqualität ohne Werbung eigentlich Marktführerschaft erreicht.
Absolut. Aber wenn man sich mal die alten Screenshots von dem Yahoo zum Beispiel anguckt, kann man verstehen, warum die Leute da nicht mehr bei Yahoo waren. Es war ja eine komplett überladene Seite, voller Werbung, voller Links und es war vollkommen unklar, was man eigentlich wollte. Und Google hat natürlich sehr einfach gesagt, gib deine Suche ein, wir sind schnell und wir haben gute Qualität. Und damit haben sie gewonnen.
Eben nicht so eine überladene Seite, sondern ganz, ganz einfach. Und dann eben auch, ja gut, der Page-Algorithmus, also der PageRank, das war natürlich eine gute Erfindung.
Genau, das war schon Googles Grund oder Googles Ursache, dass sie erfolgreich geworden sind. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass sie etwas den Fokus verloren haben. Wenn man sich quasi aktuelle Google-Ergebnisseiten anguckt, dann könnten die schon wieder ein bisschen an das ehemalige Yahoo erinnern, weil die einfach sehr voll sind, weil es einfach wieder sehr viele Inhalte gibt, weil es sehr unübersichtlich geworden ist. Das heißt, da scheint sich oder da könnte sich der Kreis so ein bisschen schließen.
Weil wir reden ja heute über die Konkurrenz zu ChatGPT. Also wenn jemand über AI-Suche redet, dann hat es ChatGPT wiederum geschafft, den eigenen Namen da sehr, sehr weit nach vorne zu bringen, obwohl eben durchaus bei vielen Dingen Grok oder Perplexity oder auch Gemini deutlich bessere Ergebnisse liefern. In Einzelfällen muss man mal ausprobieren, aber ChatGPT ist in aller Munde im Moment. Und da hast du eben gerade einen wunderbaren Vortrag gehalten, darüber, dass im Moment noch der Ball natürlich ganz klar bei Google ist. Sag mal nochmal kurz die wesentlichen Fakten.
Genau, also aktuell ist es natürlich schon so, dass Google, wenn man sich die Anzahl der Klicks in Internetsuchen anguckt, mit Abstand Marktführer ist. Und auch wenn man sich quasi die Anzahl der Suchen je Tag anguckt, dann ist Google immer noch riesengroß und ChatGPT sind so 4-9% in etwa. Aber wir sehen halt auch, dass ein ChatGPT gerade sehr stark wächst und diesen Abstand kleiner macht. Also ein Bing zum Beispiel, wo Microsoft jetzt ja etliche Jahre und etliche Milliarden reingesteckt hat, die sind halt nicht so groß wie ein ChatGPT aus natürlichem Wachstum innerhalb von 1-2 Jahren geworden ist.
Ich gehe oft von meiner eigenen Erfahrung aus und muss ja ehrlich sagen, vielleicht ist das auch altersbedingt, aber ich suche, wenn ich eine Frage habe, dann frage ich ChatGPT. Das heißt, im Upper Funnel, ich habe von nichts eine Ahnung, dann frage ich, was gibt's denn da und so weiter. Aber dann, wenn ich Details haben will, dann gehe ich doch in die klassische Google-Suche. Und der Name Google für mich ist eine klassische Suche. Ich will da nicht irgendeine AI-Scheiß haben, sondern ich möchte die klassische Suche, die ich kenne. Kann das sein, ist das nur ein alte Leute-Problem oder kann es sein, dass auch normale Nutzer so ein Nutzungsverhalten zeigen, dass also an Google klebt, ich bin eine Suchmaschine und dahinter sind Links zu konkreten Dingen, die ich anklicken kann?
Genau, also das ist auch das, was wir auch sehen, mit allen Vor- und Nachteilen, die damit natürlich passieren. Ich glaube, ein ChatGPT hat jetzt schon in sehr kurzer Zeit viele Fans gewinnen können, weil die Antworten natürlich einfach sind. Wenn man heute versucht, komplexe Produkte bei Google zu finden, dann ist es ja sehr schwer, eigentlich das zu finden, was man möchte. Es gibt keine richtige Guidance. Google sagt einem nicht, was das Richtige sein könnte, sondern Google zeigt einem hauptsächlich Anzeigen und ganz viele Shopping-Ergebnisse und dann noch irgendwie noch weitere Anzeigen und so weiter. Also Google liefert bei einer Reihe von Fragen gerade keine richtigen Antworten, sondern eher mehr Verwirrung. und ChatGPT oder insgesamt LLMs schaffen es schon, Klarheit in dieses Chaos reinzubringen. Und das ist, glaube ich, schon gerade die größte Gefahr, die es gibt, dass Google diesen Bereich verliert.
Was heißt Gefahr? Die Kernkompetenz von Google ist nach wie vor, dass sie einen gigantischen Index haben, der immer schön aktuell ist und der wahnsinnig viel Fakten hat und wo man präzise recherchieren kann und wo nicht irgendwie rumgesponnen wird. Und die Plappermaschine, ja Gott, im Moment ist es ChatGPT, in Zukunft ist das WhatsApp oder wer auch immer da rumplappert. Und vielleicht sind das zwei ganz unterschiedliche Dinge.
Das sind auf jeden Fall unterschiedliche Nutzungsanfälle und es gibt nach unseren Daten schon ungefähr so 22 bis vielleicht 40-50% Überschneidung zwischen der Nutzung von dem ChatGPT und dem Google. Also das, was Leute heute bei ChatGPT machen, könnten sie zum Teil auch bei Google machen. Aber es gibt natürlich bei ChatGPT auch ganz viele neue Anwendungsfälle, die bei Google bislang nicht so aufgekommen sind, wie halt E-Mails verbessern, wie Sachen übersetzen und so. Dann natürlich quasi Anwendungsfälle, die in Google nicht abdeckt, die jetzt aber durch ChatGPT erstmals ermöglicht werden.
Also du hast das ja wunderbar mit Zahlen auch gezeigt, was da gesucht wird, was der Suchintent ist. Und da ist natürlich die Produktsuche oder die Anbieterrecherche nur ein kleiner Bruchteil im Vergleich zu all diesen Allerweltsfragen. Und ich lösche ja alle meine Fragen dann hinterher bei ChatGPT. Aber das ist wild, was ich da frage im Lauf eines Tages an verrückten Fragen habe.
Absolut, aber ich glaube, es ist ja nicht nur wild, was man fragt, es ist halt auch wild, was man antwortet, was ChatGPT antwortet. Also das Problem, dass LLMs prinzipbedingt sich Antworten auch ausdenken, das ist quasi bei kreativen Fragen oft ganz schön. Das ist, wenn man Fakten haben will, ja, ein Riesenproblem.
So, und meinst du nicht, die kriegen das in den Griff?
Ist, glaube ich, schon ein prinzipbedingtes Problem. Und man kriegt es quasi in den Griff, wenn man es schafft, Backends mit Fakten anzubinden. Was Google natürlich einfach kann, weil Google hat diese Backends. Google hat halt schon seit Jahrzehnten einen riesengroßen Websucherindex. Google hat einen Knowledge Graph. Google hat Shopping-Daten. Google hat die Local Maps-Integration. Google hat alles Mögliche. Das hat ein ChatGPT natürlich nicht. ChatGPT muss quasi entweder darauf hoffen, dass jemand mit ihm kooperiert für diese Backends, oder muss das selber aufbauen, was er aber, glaube ich, nicht in der Kürze der Zeit hinbekommen, die es gerade braucht.
Mir kommt gerade eine ganz andere Sache, und zwar steigt damit nicht der Wert von kuratierten Quellen. Das heißt also, eine Encyclopaedia Britannica, wo eben Fakten drin sind, recherchierte Fakten, wo Experten drüber gegangen sind, dass ich das brauche, wenn ich ein LLM betreibe, das brauche ich als Backbone sozusagen. Und da drüber legen kann ich all diese Meinungen, die ich im Social Web finde.
Genau, also ich denke schon, dass quasi Faktensammlungen oder definitiv garantiert richtige Antworten auch von sehr komplexen Fragen an Wert steigen. No, das ist auch das, was man gerade sieht, dass natürlich so Anbieter von Jobvermittlung für so sehr fortgeschrittene Fragen sehr gut verdienen. Ich glaube, alles andere, was quasi Allerweltsfragen sind, die verlieren natürlich massiv an Wert, weil da kann das LLM mich einfach 5 verschiedene Quellen angucken, kann schauen, wo gibt es Überschneidungen, was ist der Konsens, und dann reicht es. Also wenn es quasi in Themen gibt, wo es nur eine Expertenquelle geben kann und man ist diese Expertenquelle, die steigt auf jeden Fall im Wert. Wenn es Themen sind, wo es auch 3 geben kann, dann ist man relativ wertlos.
Ich sammle gerade eigene Erfahrungen. Seit ungefähr 3 Jahren kommt bei uns im Garten regelmäßig ein Maulwurf. Und damit beschäftige ich mich mit der Frage, gibt es ernstzunehmende Fakten darüber, dass man die Dinger wegkriegt? Mein Eindruck ist, da gibt es sehr, sehr viele Informationen von sehr, sehr vielen Experten und nichts, aber auch nichts stimmt.
Ja, das ist wahrscheinlich so. Dann halt eher Anekdoten oder eher...
Nee, die geben sich wirklich Mühe und die geben sich Mühe und die dokumentieren mit Bildern, dass dieser Maulwurf hinterher verschwunden ist. Aber Tatsache ist, weder Eukalyptusöl noch irgendwelche Soundradare, was weiß ich was, funktioniert alles nicht. Der kommt wieder. Also von daher, und Elon Musk versucht das ja auch sehr intensiv, bestimmt, also Grok ist ja ein wunderbares System, gar keine Frage, aber bestimmte Fragen, da wird es natürlich schwierig, wenn der Chef selbst irgendwas behauptet ist und sein eigenes System belegt das Gegenteil. Spannende, sehr spannende Frage. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Gesprächs, denn ihr bietet seit vielen, vielen Jahren ein System, mit dem ich messen kann, wie weit mein Unternehmen in einer Suchanfrage bei Google berücksichtigt wird, wenn ja, zu welchen Stichworten und dort in mit welchem Ranking. Eine Metrik, die wunderbar funktioniert, ist euer Sichtbarkeitsindex, und das funktioniert ja seit Jahrzehnten, kann man schon beinahe sagen, im Plural. Und jetzt wird dieses System plötzlich aufgebrochen. Wie geht ihr damit um?
Genau, also wir sehen auch, dass sich Nutzerverhalten gerade ändert. Ich glaube halt, das konkrete Nutzerverhalten ändert sich nicht ganz so schnell, wie wir aus der Branche manchmal denken. Also wie gesagt, es sind ja gerade so 4-9%, die einen ChatGPT von Google macht. Also ist noch relativ überschaubar. Aber wir sehen natürlich auch nach vorne blickend schon, dass sich Internetsuche gerade so schnell ändert, wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Also seit Google erfolgreich geworden ist, hat sich an dem Konzept Google wenig geändert. Natürlich hat sich die Zusammensetzung der Suchergebnisse ein bisschen geändert, aber das prinzipielle Konzept von Google hat sich nicht geändert. Und wir sehen schon, dass jetzt durch die LLMs oder durch AI-Search sich grundlegend ändert. Und wir werden es halt mit ändern müssen und sind auch schon gerade dabei, um quasi Sichtbarkeit in Antworten in der AI-Search auch messen zu können. Ich glaube, bislang hatte man ja als Webseitenbetreiber immer noch so eine Art Proxy-Metrik, dass man sich die Anzahl der Klicks angucken konnte. Also wie viele Klicks kamen eigentlich von Google? Ich gehe davon aus, dass das künftig bei AI-Antworten nicht mehr so oft passiert. Weil natürlich der Ansatz von Google oder von einem ChatGPT ist ja, die Frage direkt in der Antwort zu beantworten und nicht den Nutzer zu einer Webseite zu schicken. Oh. Und das heißt, es wird eher um die Messung von Antworten gehen und gar nicht so sehr um die Messung von Klicks oder Messung von Webseitentraffic. Und da sind wir auch gerade dran, haben auch schon die erste Beta online, haben schon Fortschritte und sehen, dass das auf Dauer wahrscheinlich noch ein viel spannenderes und größeres Feld werden kann als die reine Google-SEO-Optimierung.
Das wird halt komplexer, weil du es früher einfach an diesen Stichworten messen kannst, konntest, wobei ich mich noch dran erinnere, wie dann diese Stichworte in euren Datenbanken auch eingegeben wurden, ganz am Anfang, wo man dann sammelte und natürlich auch nicht alle Stichworte untersuchen kann, sondern eine bestimmte Anzahl. Und das wird halt jetzt sehr komplex. Du hast es ja in deinem Vortrag erwähnt, dass ich einen Prompt eingeben kann und monitoren kann. Das heißt, wie komme ich als Unternehmen mit diesem Prompt und wo komme ich davor? Und das ist, finde ich, ein sehr pragmatischer Ansatz.
Genau.
Erfahrung habt ihr damit?
Genau, das ist so der erste Ansatz, dass man sich als Unternehmen halt überlegt, bei welchen Prompts, also welchen Fragen an die Chatbots komme ich in den Antworten eigentlich vor und kann dann auch mein Verhältnis zu Wettbewerbern, zu anderen Quellen und so weiter sehen. Wir haben halt gesehen, dass man relativ viele Prompts eigentlich nutzen sollte. Also wenn man schon nur mit 10 Prompts eingibt in so einem Monitoring, dann ist die Varianz sehr groß, weil natürlich ein ChatGPT bei jeder Abfrage eine neue Antwort erstellt. Das heißt, die Antwort von heute ist nicht die Antwort von gestern, nicht die Antwort von vorgestern. Das heißt, man sollte wahrscheinlich eher 50 bis 100 verschiedene Prompts nutzen. Und man muss natürlich auch andere Prompts nutzen als das, was man bislang als Keywords bei Google benutzt hat.
Das ist der entscheidende Punkt. Also ihr bietet ja jetzt Promptberatung an oder solltet es zumindest anbieten, denn ich habe ja gar keine Ahnung, was suchen denn die Leute so? Und es gibt ja nicht mehr dieses, wie oft wurde dieses konkrete Keyword gesucht, sondern das wird dann ein bisschen schwierig. Das kannst du ja nicht 1:1 abbilden.
Genau, aber das konnte man in den Anfängen von Google, gab es das auch nicht. Da gab es auch nur Annäherungsmetriken. Da gab es auch noch nicht das perfekte Suchvolumen, was wir heute haben. Also ich glaube, es ist halt schwer, quasi den heutigen Stand von
Wir müssen zurückgehen. Wir fangen aus der Geschichte. Wir fangen wieder bei Null an.
Wir fangen wieder bei Null an. Und das ist auch spannend. Und ich glaube, wir werden auch irgendwann dahin kommen, dass wir wieder Prompt-Daten haben zum Suchvolumen. Ich glaube, wir haben jetzt schon einen ganz guten Eindruck davon, wie oft welche Gruppe von Prompts gesucht wird. Ich glaube, wir werden halt bei Prompts.
Erzähl mal, was konkret? Was ist eine Erkenntnis, wo ihr sagt, das wird verdammt oft gesucht, scheinbar?
Am meisten sind es in der Tat mittlerweile Informationssuchen, also das, was man auch bei Google machen könnte. Danach kommt dann sowas
wie... Was heißt Informationssuche? Also im Upper Funnel, ich habe keine Ahnung von Bohrmaschinen, ich weiß aber, dass ich Löcher bohren muss. Worauf muss ich achten bei der Auswahl einer Bohrmaschine oder was?
Ja, wobei wir schon sehen, dass die meisten Menschen eher faul sind und kürzere Prompts eingehen. Also ich glaube, so diese Vorstellung, dass Prompts deutlich länger sind als Keywords bei Google, Das wird, glaube ich, auf Dauer nicht so sein, weil natürlich, wenn man ein Ergebnis will, dann will man schon möglichst wenig Aufwand haben und wird dann nicht irgendwie erstmal 10 Minuten in die richtige Formulierung des Prompts setzen, auf jeden Fall nicht für so Informationssuche, sondern es wird dann doch eher kürzer sein, sowas empfehle mir die beste Suchmaschine oder welche Akkubohrmaschinen zum Preis bis 150 Euro gibt es und so weiter.
Okay, das wären Beispiele für Suchen, genau, wo ich dann als Brand ein Interesse habe, aufzutauchen.
Genau, das sind natürlich dann so klassische Geschichten, wo man als Brand drin auftauchen möchte.
Oder als Händler, weil ich will die Dinger ja verkaufen.
Ja.
Und da kommen wir wieder zu dem Problem, Google ist da sehr praktisch, weil es hat ja gleichzeitig ein Shoppingportal. Da sehe ich dann also auch noch gleich Angebote, was für mich eigentlich manchmal praktischer ist, als wenn ich da jetzt reingehe. Also ich kombiniere diese Suchen immer. Mal sehen, wie das... Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen über Nutzerverhalten, über Umfragen oder irgendwas?
Naja, also noch ist es so, dass die Integration dieser ganzen Shopping-Experience in die Chatbots sehr gering ist oder fast nicht vorhanden.
Eben.
Das wird als nächstes kommen. Klar, aktuell lässt man sich im Chatbot was empfehlen, muss dann zu Google gehen, muss dann danach suchen und muss es woanders kaufen. Künftig wird man es direkt im Chatbot kaufen können. Ist ja die Frage, ob man überhaupt noch auf die Webseite des Händlers muss oder ob das dann auch über den Chatbot selber funktioniert. Also ob der Chatbot das im Hintergrund für mich auch machen kann.
Wäre wahrscheinlich das Sinnvollste, dass also das, was im Moment mit Retail-Media sehr, sehr stark läuft, dass man das übertragen kann.
Im Chatbot.
Und dann sind im Chatbot eben die einzelnen Händler präsent und es wird die größte Shopping-Plattform.
Genau, da wird halt irgendwie über Agentic Web wird es halt so funktionieren, dass man den Chatbot gar nicht mehr verlässt, sondern sagt, ich kaufe es jetzt direkt im Chatbot.
Wow. Aber echt was für uns, ha?
Ja.
Aber ich meine, du hast ja auch in deinem Vortrag gerade gesagt, das Nutzerverhalten ist sehr, sehr behäbig. Und auch damals mit Google hat es eine ganze Weile gedauert. Und ich glaube, das war über mehrere Jahre, dass das ein Geheimtipp war, diese Suchmaschine. Google, da musst du reingehen und die ist doch viel besser. Und andere Leute haben schon ewig immer das Gleiche gemacht und das dauert lange.
Das denke ich auch. Also ich glaube halt, Menschen sind ja schon Gewohnheitstiere und ich glaube nicht, dass sich Verhalten in sehr kurzer Zeit ändern wird, aber wir sehen ja schon, dass es sich anpasst und ändert.
Ja, es wird spannend werden, wie die Deals, also wie Apple dann reagiert, ob sie weiterhin mit Google zusammenarbeiten oder nicht. Da gibt es ja viele.
Was ein Amazon machen kann.
Genau. Genau, ganz viele, ganz viele.
Naja, da ändert sich gerade schon für eine Reihe der großen Internetfirmen, ändert sich gerade sehr viel Grundlegendes.
Absolut, also jetzt werden die Weichen gestellt und dann werden wir sehen, wo es lang geht. So, ja, ich muss als Unternehmen, aber trotzdem als Brand mir überlegen oder auch als Händler mir überlegen, ich brauche jetzt eine andere Art von Content, also die üblichen Tricks der Suchmaschinenoptimierung funktionieren so nicht, wobei die Grundregeln...
Die Grundregeln gibt es weiter und es ist ja weiter so, dass man in den Antworten drin zu sein, muss man in die Trainingsdaten der Chatbots reinkommen. Das heißt, man braucht weiterhin eine Webseite, braucht weiterhin Content, muss weiterhin die richtigen Fragen beantworten. Also quasi die Generative AI Optimization ist eigentlich nur ein weiteres Layer über dem der klassischen SEO.
Gut, aber es ist trotzdem ein bisschen anders, wie ich den Inhalt aufbereiten muss und so weiter. Was sind so die Unterschiede?
Also wir sehen halt schon so, dass eigentlich das, was in den Anfängen von Google gut funktioniert hat, also quasi relativ einfache Toplisten zu machen, eventuell sogar weiße Schrift auf weißem Grund und so, also so ganz, ganz alte Tricks. Das ist das, was heute bei einem ChatGPT wieder funktioniert, weil die einfach noch nicht die Mechanismen haben, die Google zur Spam-Erkennung in den letzten 15 Jahren etabliert hat. Aber ich gehe davon aus, dass die da relativ bald nachziehen und gerade wenn natürlich in Google sich auch im Thema AI-Search durchsetzt, dann wird natürlich Google auch direkt die ganzen Fähigkeiten, die sie haben, da nutzen. Also ich glaube, im Kern geht es weiter um die Beantwortung von Nutzerfragen, das möglichst strukturiert zu machen, möglichst einfach, eher in Listenform, nicht zu komplex. Wenn es geht mit Bildern, wenn es geht mit Videos, ist es noch besser. Ja.
Und da ist dann der Wettbewerb zwischen den Brands einerseits, also die Brands müssen ihre Webseite benutzen, um eben alle Erfahrungen von Nutzern mit diesem Produkt zu beschreiben. All die Erfahrungen, die vielleicht im Support auch noch da sind, im Service da sind, online verfügbar zu machen. Die ersten Protokolle, AI-Protokolle sind in Arbeit. Muss mal gucken, was sich durchsetzt von den Protokollen, so dass es für KI-Agenten lesbar ist. Und diese Sachen, das sind die Hausaufgaben, die ich jetzt habe, das auf der Website darzustellen. Gibt es da irgendwelche Tipps von dir?
Ja, ich glaube, der Tipp ist halt, möglichst eng an wirklich Nutzerfragen dran zu sein. Ich kann schon verstehen, dass das natürlich, dass Marken versuchen, immer nur einen Teil der Nutzerfragen bei sich auf der Webseite drauf zu haben. Und
die müssen ehrlich sein, die müssen gnadenlos ehrlich sein.
Man muss ehrlich sein, weil wenn man es nicht selber ist, dann ist es halt irgendwer anders und dann hat man keinen Einfluss mehr auf die Antworten.
Mal ganz ehrlich, auch das wird in Zukunft gemessen. Das heißt also, das LLM weiß, also bei der Marke, das kannst du gerade mal knicken. Die lügen gerade mal so weiter, als wenn wir noch gestern wären. Also ich muss wirklich gnadenlos ehrlich sein. Ich muss der Reputation als Brand, die Reputation, das ist eine ehrliche Brand, eine authentische Brand, das muss ich über die Website widerspiegeln.
Ja, so ist es.
Das heißt aber in der Konsequenz, jetzt pass mal auf, das heißt in der Konsequenz, dass ich meinen Kundenservice zum Content-Produzenten machen muss, weil die sitzen ja an der Quelle, oder in B2B-Unternehmen den Vertrieb. Der Vertrieb muss im Prinzip jedes Gespräch protokollieren.
Welche Nutzerfrage gibt es
eigentlich? Welche Nutzerfragen gibt es überhaupt und wie können wir die beantworten? Und
das sind ja schon einzelne Firmen heute. Ist ja schon so, dass wir irgendwie interne Websuchen zum Beispiel ausgewertet werden, um zu gucken, was wollen die Nutzer auf meiner Webseite, nach was suchen sie. Aber natürlich wäre es noch schöner, wenn aus der ganzen Organisation dieses Feedback kommen würde, um zu schauen, welche Fragen müssen eigentlich beantworten.
Ja. Das heißt, am Ende gewinnt nicht nur das Unternehmen, das Produkte gut herstellen kann, also das den Herstellungsprozess im Griff hat, sondern das Unternehmen, das am nächsten am Kunden ist, am Kundenwunsch.
Ja, und in der Kundenkommunikation. Ja.
Wow. Weil im Prinzip, also ich bin auch bei allen möglichen Konferenzen, ich habe es ja gerade erzählt, gestern Ägypten, vorgestern Markenführung, aber auch genauso bei Customer Experience, und das ist Service, Kundenservice, und die sind zum Teil noch völlig im Moostopf, was KI-Agenten angeht, ja, die auch digital Fragen wunderbar beantworten können.
Ich glaube, die ganzen Themen kommen jetzt mehr zusammen. Also bislang war ja klassisches Google-SEO eher so ein bisschen ein technisches Thema und war dann eher in so einer Art Webentwicklungsecke aufgehangen. Wir sehen jetzt schon, dass quasi viel neues Interesse von Markenkommunikation kommt von der Richtung, weil es halt gar nicht mehr nur um die Webseite geht, sondern darum, wie wird eigentlich meine Marke in Antworten dargestellt und was sagt die KI über meine Marke?
Das ist genau der Punkt. Und da ist Lügen nicht mehr möglich, sondern da gibt's gnadenlose Ehrlichkeit und Kundenerfahrung, und dann schlägt das voll zurück, wenn ich irgendwelche Produkte habe, wo ich nicht eine Antwort auf die Probleme habe. Wow, das wird eine sehr spannende Welt, in der wir sind. So, trotzdem müssen wir sehen, dass wir Content bereitstellen. Das heißt, die Händler werden auch das, was Amazon ja schon vor, Gott, 25 Jahren erfunden hat, nämlich dass Nutzer ihre Meinung sagen dürfen über Produkte, das wird auch an Bedeutung gewinnen.
Ja.
Positive, es wird Schummeln geben, so wie es bisher das auch gibt. Und Fake-Bemerkungen und so weiter. Wow. Da kommt einiges, weil die ganzen Agenten, die dann unterwegs sind, man weiß ja nicht mehr, was Menschen sind und was echte.
Genau, da ändert sich gerade sehr grundlegend relativ viel für komplette Internetbranche.
Gut, am gerade schwindelig mal so nachdenkt. Gewinnt nicht da am Ende zwei Institutionen? Die eine Institution sind Menschen, die studiert haben und sich in einem bestimmten Gebiet auskennen. Ich weiß von irgendeinem Datenunternehmen, das gerade alle möglichen Leute, ich glaube 500 Leute entlassen haben, die im Prinzip so Angelernte waren, die irgendwie Datenbearbeitung gemacht haben, und stattdessen haben sie 500 neue eingestellt, und das waren alles studierte Experten, Naturwissenschaftler und diese und Ärzte und so weiter und so weiter. Die Bedeutung von Menschen, die über solides Fachwissen verfügen, steigt.
Steigt auf jeden Fall aktuell. Ob das in 5 Jahren noch so ist, ist, glaube ich, also ich glaube, es ist ja eher so, dass man das AI mittlerweile es hinbekommen hat, die genau Basisgeschichten hinzubekommen. Und jetzt geht man quasi in der Wertschöpfungskette immer weiter nach oben und kriegt quasi Fachthemen. Aber wahrscheinlich ist ja nur eine Frage der Zeit, bis die auch von der AI selber besser beantwortet werden können als von den Fachexperten.
Grausam.
Also ich glaube, das verschiebt das Problem gerade nach oben, aber man kann sich nicht wirklich sicher sein, dass es auf Dauer so bleibt.
Ja. Und dann gibt es noch diejenigen, die sich Journalisten nennen und die freie Presse und das, was der BVDW gerade als Quality Media bezeichnet hat, nämlich nicht einfach nur ein Social Network, wo jeder blubbern kann, sondern wirklich auch erfahrene Menschen, die das Ganze kuratieren, die Bedeutung steigt, oder?
Das sehe ich auch so. Ich kann auch gut sehen, dass irgendwie eine Zeit zum Beispiel in Deutschland sehr erfolgreich ist mit einem Paid-Ansatz oder eine New York Times in den USA. Ich sehe schon, dass ich das durchsetzen kann. Aber das wird halt nicht mehr jede Regionalzeitung sein.
Und damit steigt die Bedeutung von, von kuratierten Portalen, wo eben ich mich drauf verlassen kann, nicht ich, sondern auch die LLMs sich drauf verlassen können. Und das heißt am Ende, und die sind ja in Verhandlungen, dass die auch Geld verlangen können für ihren Content.
Genau, ich glaube, am Ende steigt schon die Bedeutung von Exzellenz. Aber exzellent werden am Ende wahrscheinlich 3% sein. Und aktuell reicht ja wahrscheinlich, wenn man besser als der Durchschnitt ist. Also aktuell reicht es in den besten 50% zu sein. Wahrscheinlich muss man künftig in den besten 5% oder besten 2% sein.
Hast du dich mal beschäftigt mit der Cloudflare-Geschichte? Du hast ja auch eben erwähnt, also ganz viel Traffic weltweit geht eben über Cloudflare. Und Cloudflare dokumentiert das auch, dass im Moment massenhaft KI-Agenten unterwegs sind und irgendwas scrappen, obwohl auf der Website steht, nein, du darfst bei uns nicht. Nachgewiesen ist, dass Perplexity am Tag drauf wiederkommt, aber dann mit versteckten Servern, wenn sie abgewiesen werden und so weiter. Das heißt also, Cloudflare ist dabei, ein Modell zu entwickeln, wie die Contentgeber, die also Qualitätscontent haben, wie die sozusagen geschützt werden oder eben auch monetarisiert werden. Ja. Hast du dich damit mal beschäftigt? Wie
genau,
sieht das aus?
Hatte ich mir angeschaut. Ich glaube, im Ende ist es so eine Art Gefangenendilemma. Es reicht ja, wenn einer der Contentgeber nicht mitmacht. Und es wird immer einen geben. Also wenn, dann müsste es wirklich einen Konsens bei allen Contentgebern geben, das zu machen. Das sehe ich aber nicht, weil es wird immer Einzelne geben, die sagen, ich sehe quasi unseren persönlichen Vorteil oder unseren individuellen Vorteil davon, da jetzt aktuell nicht mitzumachen. Und dann ist quasi das Spiel für alle anderen verloren.
Okay, also weiter beobachten, wie sich das Ganze entwickelt. Und diejenigen, die von Spotify für ihren Content Geld bekommen, die sind ja auch nicht unbedingt reich dadurch. Ja, die Rolle der großen Portale.
Ja, ich glaube, am Ende sitzen halt die LLMs schon am längeren Hebel.
Ja.
Weil es natürlich viel weniger LLMs gibt, als es Content-Produzenten gibt. Es reicht halt, wenn einzelne dieser Content-Produzenten nachgeben.
Ich hatte mir hier ein paar Stichworte gemacht. Das ist immer so bei meinen Interviews, dass ich dann irgendwann merke, ach Gott, ich weiß es eigentlich. Das war jetzt alles spontan und jetzt haben wir mal ein bisschen vorbereitet. Ich hatte mir aufgeschrieben, Upper Funnel versus Lower Funnel. Also Google-Suchen sind oft in Lower Funnel angesiedelt, wenn ich dann konkret etwas wissen möchte. Und also unterstützt du diese Behauptung, dass also jetzt die Suche sozusagen ein bisschen weiter nach oben rutscht und im Vorfeld Erkundungen eingezogen werden.
Ja, auf jeden Fall einfacher. Ne? Wahrscheinlich war bislang der Upper Funnel bestand wahrscheinlich aus 10, 20 individuellen Suchen, die man tätigen musste, um das dann selber irgendwie zusammenzubringen. Das kann halt ein LLM mittlerweile besser.
Ja. Genau. Dann eben die Zero-Click-Problematik. Also wir haben weniger Klicks. Die LLMs, die alten Saubeutel, geben mir keine Klicks mehr. Also Google hat noch, ach Gott, wie waren das früher? Es gibt auch so brutale Zahlen, wo pro Bot-Besucher ich dann am Ende 2 echte Besucher bekomme. Und diese Zahl liegt inzwischen bei 1 zu 1000. Also 1000,
bei den LLMs auf jeden Fall.
Ja, genau. 1000 Bot-Besucher und am Ende kriege ich gerade mal einen Besucher.
Ja.
Das ist also auch eine...
Das ist so, das wird auch die Zukunft sein. Ich glaube, wir können nicht darauf hoffen, dass wir wieder in die alte Google-Welt zurückkommen, wo wir jeden Tag tausende Besucher kostenlos bekommen haben, sondern es geht jetzt in der Tat künftig eher um Nennungen in den Antworten, mehr um Sichtbarkeit in den Antworten, aber weniger um Klicks.
Ja, und damit habe ich selbst in meinem eigenen Unternehmen weniger Messmöglichkeiten, um zu sagen, also was geben wir für ein Geld für SEO und Geo aus, das streichen wir mal zusammen, da kommt doch sowieso nichts. Das wird eine heiße Nummer werden, wenn eben diese deutliche Messbarkeit, wo also der Webmaster sagen kann, ja, wir haben so viel Prozent Suchanteil von Google, dass diese Fakten nicht mehr da sind.
Ich glaube, man muss sich ja schon bewusst sein, dass die Nachfrage die gleiche bleiben wird. Also es wird ja nicht so sein, dass Leute weniger suchen, sondern die wollen ja weiter ihren Bedarf decken und wollen weiter Lösungen haben. Die Lösungen werden nur öfter in den Chatbots direkt stattfinden und gar nicht mehr auf der Webseite des Anbieters.
Das ist aber eine völlig andere Frage, die mir gerade kommt. Zalando hat, und das ist jetzt auch schon irgendwie 15, 20 Jahre her, keine Ahnung, oder 10 Jahre her, Zalando hat sehr, sehr stark auf SEO gesetzt und hat gesagt, wir sparen damit Search-Kosten. Wie ist denn da deine Einschätzung von den Unternehmen, die sagen, sie investieren lieber in eigenen Content, um systematisch die Sichtbarkeit zu stärken? Und das ist langfristig, also langfristig hat ja über 2 Jahre gesehen, ist das die bessere Investition, als wenn wir kurzfristig wie die Feuerwehr da unsere ganzen Suchanzeigen schalten?
Das sehe ich auch weiterhin so gegeben. Also man muss ja quasi weiter seine Inhalte und seine Position und seine Meinungen und sein Angebot irgendwo veröffentlichen, damit es überhaupt in den LLMs landen kann. Nicht, wenn man es selber nicht ist, dann macht es ja irgendwie Dritte, dann machen es Händler für einen, dann machen es irgendwelche Testberichtseiten und so weiter. Und das ist, glaube ich, nicht das Ziel von der Marke. Ich glaube, die Marke muss weiter eigene Inhalte veröffentlichen, muss quasi möglichst umfassend Inhalte veröffentlichen, um überhaupt relevant zu bleiben. Aber leider.
Und muss aber trotzdem noch im Handel präsent sein und überall an allen Touchpoints präsent sein. Was waren das gerade? Puma oder Nike? Ich glaube, Nike war es. Die eine Weile sich ein bisschen auch aus Amazon zurückgezogen haben und dann gesagt haben, nee, es geht nicht. Und sind wieder bei Amazon, damit sie eben wirklich an allen Touchpoints Präsenz zeigen.
Am Ende entscheidet es halt auch der Kunde und nicht die Marke.
Und das heißt in der Konsequenz, wir werden irgendwann unsere Suchanzeigen auch nicht mehr nur bei Google schalten, sondern auch bei OpenAI. Die sind ja gerade dabei und haben irgendwie, ich habe es heute Morgen in unserem Newsletter gehört, ja. Ich höre den ja nur noch als Podcast. Und da war ein schöner Bericht darüber, dass die jemanden einstellen bei OpenAI für Suchanzeigen.
Ja.
Und da
ja,
eben.
Genau, ich meine, ist ja auch ein naheliegendes Thema, dass sie das machen werden. Sind ja auch schon dabei, einen eigenen Shopping-Index aufzubauen. Also das ist natürlich schon, das sind so die nächsten Schritte.
Viel in Bewegung. Ach Mensch, jetzt weiß ich, was ist eine ganz wichtige Frage. Also wir wollen reinkommen in die LLMs als Unternehmen und da müssen wir jetzt überall präsent sein. Das heißt am besten natürlich von der FAZ und der Zeit und so weiter erwähnt werden, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Also immer sonst andere Dinge. Was sind die großen Portale, wo ich drauf sein muss? Mir fällt spontan Reddit ein.
Genau, Reddit, wenn Wikipedia geht, ist natürlich ein Wikipedia super. Aber Reddit oder in Deutschland dann eher so eine gute Frage, quasi als Reddit-Äquivalent, ist schon das, was als Quelle oft genannt wird.
Okay, das heißt, dort dafür sorgen, also in Reddit ganz konkrete Maßnahme, dass ich auch in Communities aktiv bin. Und mich auch entheilige.
Genau, im besten Fall sind natürlich die eigenen Kunden da auch aktiv und empfehlen die Firma oder empfehlen das Produkt, was natürlich schon authentischer wirkt, als wenn die Firma es von sich aus macht.
Ja, klar, natürlich. Also die eigenen Kunden auffordern,
da aktiv zu sein und möglichst irgendwie im Sinne der Firma die quasi Nennungen da zu platzieren.
Gibt es da ein Beispiel, das dir einfällt? Also mir fällt jetzt keins ein von einem Unternehmen, das aktiv irgendwie seine Kunden da aufgefordert hat.
Hab's jetzt auch noch nicht gesehen.
Nee, ja, aber es wäre immer eine gute Idee.
Das, was ich jetzt bislang gesehen habe, sind eher so ein bisschen shady, inseriöse Taktiken, dass die Firmen halt nicht selber machen, aber das ist halt nicht das, was auf Dauer funktionieren wird.
Ich glaube, das wird auch ein ganz spannender Punkt, dass du quasi von den LLMs als Unternehmen beobachtet wirst. Wie agierst du? Und dann sagen die LLMs, du sagst gerade Shady, die sind sowieso komisch. Nee, also, und dann ruinierst du dir deine eigene Glaubwürdigkeit bei den LLMs, wenn du Scheiße baust.
Das kann, glaube ich, gut passieren.
Johannes, das ist ein spannendes Gespräch mit dir. Ja. Also du bist, jetzt muss ich auch noch ein bisschen was zu dir sagen. Und der Grund, warum ich hier unbedingt mit dir reden wollte, auch ein bisschen länger mit dir reden wollte, du bist auch so ein begeisterter Forscher. Das heißt, du hast deine Zahlen und du schreibst auch regelmäßig Content, der wirklich lesenswert ist. Weil man, und eben auf der Bühne hat man es auch gespürt, dass du quasi den Dingen auf den Grund gehen willst, indem du Fakten produzierst und sagst, Mensch, wir haben doch die Datenbank, da gucken wir mal nach. Ja. Das macht ja auch Spaß, oder?
Absolut. Ich meine, wir haben halt schon in der ganzen Internetbranche sehr viele Meinungen und sehr viele Einschätzungen. Und wir versuchen schon, generell möglichst faktenbasiert.
Immer wieder, wenn irgendein Thema da ist, es ist der Johannes, der sagt, jetzt sagen wir mal nicht irgendwie schreiben einen netten Beitrag über die Meinung, ich glaube, sondern bei dir ist dann immer, es dauert ein paar Tage länger, aber dann hast du richtig dann gearbeitet.
Genau, das ist schon so unser Ansatz und das hat uns, glaube ich, auch die letzten Jahre immer sehr gut begleitet. Das macht auch Spaß in der Tat. Ja, das ist schon so eine und gab auch, also quasi eins meiner Stärken, aber die ganze Firma kann das halt mittlerweile natürlich.
Ja, ja. Und deswegen freue ich mich auch, dass du jetzt bei unserer Top 5000 Studie, das ist ja auch nicht ganz ohne 5000 Unternehmen zu untersuchen, dass du da aktiv mit dabei bist und wir Daten von dir auch verwenden werden und bei meinem nächsten Demexco-Vortrag da auch ganz groß dabei sein werden. So. Die Google AI Interviews, FAQ, genau, Material bereitstellen. Also Reddit, gute Frage. Gibt's noch eine dritte, die dir einfällt? Wikipedia, klar.
Ja, Wikipedia, aber ich glaube, generell werden LLMs schon versuchen, möglichst zu echten Nutzerquellen zu kommen und gar nicht so sehr zu journalistischen Quellen, weil journalistische Quellen das ja in ihrer Art und Weise eher umschreiben oder eher verarbeiten und LLMs wollen quasi die Originalquellen haben. Das heißt, es muss ja nicht immer nur Text sein, es können genauso gut Podcasts sein. Also wenn jemand irgendwie ein Podcaster über das eigene Produkt spricht oder wenn es eine Produktbesprechung bei einem YouTube ist, dann wird das genauso in den LLMs landen wie ein Reddit-Inhalt.
Okay, aber das heißt im Prinzip, dass ich als Unternehmen klassisch auf der Webseite einen FAQ-Bereich habe, dass ich das mit Videos dokumentiere, mit Bildern dokumentiere und so weiter, sodass eben verständlich ist, was kann ich damit machen, wo sind die Grenzen, wie gehe ich mit diesem Produkt um und so weiter. Also gnadenlose Ehrlichkeit, gnadenlos Fakten, 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 alles, was ich irgendwie habe. Glossar, spielt das auch noch eine Rolle?
Ich glaube, Glossar spielt keine große Rolle mehr, weil das ist ja schon eine der Kernkompetenzen von einem LLM.
Dass die wissen, um was es geht, genau. Google AI Interview, Overviews, mal tauchen sie auf, mal nicht. Was ist deine Erfahrung bisher?
Na, wir sehen sie aktuell in rund 20% aller Suchen in Deutschland. Google spielt sie derzeit noch nicht mehr aus. Ich denke, sie warten drauf, dass sie das Format irgendwie monetarisieren können, also dass sie da irgendwie ihre Anzeigen reinbekommen. Wenn sie da den Weg gefunden haben, dass sie mehr Geld verdienen als vorher, als im aktuellen Format, dann werden wir auch mehr AI-Overviews sehen.
Halt auch eine spannende Entwicklung. Ich weiß noch, wie AltaVista angefangen hat, den Index und die bezahlten Anzeigen zu vermischen und das tierisch in die Hose gegangen ist und auf die Reputation damals von AltaVista extrem den Weh getan hat.
Aber ich glaube, also bislang hat Google ja immer noch so eine ganz schmale Linie gefunden.
Ganz schmale. genau. Ja, okay. Intent erkennen habe ich mir noch als, dein Vortrag war super.
Ja,
der war wirklich ganz klasse. An alle Hörer und Hörerinnen hier, also guckt mal bei OMT, dass er da irgendwie an den Vortrag rankommt, wenn das in irgendeiner Weise geht. Intent erkennen, das wird ja ein ganz spannendes Thema. Wie können wir da weiterkommen? Also den Intent erkennen. Google hat damit sehr viel Erfahrung. Die liefern also je nachdem, was ein Nutzer will, liefern sie Videos oder unterschiedliche Materialien oder eben auch Kaufempfehlungen, was auch immer. Wie sind da die LLMs beim Erkennen von Intent?
Google hat natürlich einen riesengroßen Vorteil, dass sie auf alles zugreifen können, was sie schon in den letzten Jahrzehnten gemacht haben.
Ja.
Ich glaube, ein ChatGPT macht aber auch schon Fortschritte. Man sieht ja schon so, dass man bis vor einem halben Jahr bei ChatGPT noch selber das Modell auswählen sollte, um zu gucken, ich will jetzt irgendwie mit 4o oder mit 4.1 oder mit irgendeinem so Singling-Modell arbeiten. Mittlerweile macht das ja ein ChatGPT von sich aus schon sehr gut selbst. Mhm. Und dahinter steckt ja schon eine fortgeschrittene Intent-Erkennung oder eine fortgeschrittene Erkennung, um was geht bei diesem Prompt eigentlich, um was will der Nutzer gerade erreichen.
Völlig andere Frage. Ja, genau. Dieser Research-Mode, den konnte man ja früher manuell einstellen. Hast du mit dem Erfahrung gehabt?
Genau.
Ab und zu genutzt?
Habe ich gerne genutzt. Hat ja ein Gemini zum Beispiel auch sehr tiefgehend gemacht und auch schon mit sehr guten Ergebnissen.
Okay, aber das kann ich nicht mehr manuell einstellen. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, wie weit die in die Tiefe gehen. Manchmal überlegen sie länger, manchmal auch nicht. Aber ich finde, es ist ein bisschen flacher geworden. Ich habe früher sehr ausführliche, wirklich auf nicht Doktorarbeitniveau, aber das waren schon gute Masterarbeiten, die ich da bekommen habe. Ja. Und das haben sie auch nicht mehr. War ein bisschen zu rechenaufwendig anscheinend.
Das vermute ich auch, dass natürlich die Anbieter immer schon so ein Verhältnis zwischen Nutzen und Kosten im Hintergrund haben müssen und es darf nicht aus dem Ruder laufen.
War mir selbst immer peinlich, wenn ich erstmal einen Spaziergang gemacht habe, um dann zurückzukommen und das Ergebnis von ChatGPT anzunehmen. Aber das war halt immer absolut überzeugend. Na gut, so müssen die auch sehen, wie sie da weiterkommen. Erfolgsmessung SEO versus Geo. SEO ist klar, kann ich Traffic messen. Geo muss ich dann halt sehen, dass ich meine Prompts definiere.
Prompts definiere und dann Markennennung messen.
Genau. Und eigene Prompts, sagst du, weil das ist jetzt natürlich wichtig, dass ich da, und deine Empfehlung war dann eben ruhig viele, also 100 Stück oder so.
Lieber ein paar mehr als weniger, genau. Würde ich sagen. Das würde ich sagen, so der erste Schritt. Ansonsten sind wir auch dabei, eine allgemeine Prompt-Datenbank aufzubauen, so dass man das jetzt so wie bei Sistrix schon, dass man quasi seine Marke eingibt und dann eine Rückwärtssuche für die gebrauchten Prompts macht.
Bevor ich gleich zu der Frage komme, gibt es noch etwas zu ergänzen, muss ich dich erstmal loben. Das Gespräch mit dir ist ähnlich produktiv, wie deine Blogbeiträge auch es immer sind. Normalerweise sage ich, die Männer, die reden immer zu lange, die Frauen können auch kurz antworten, du hast es wunderbar drauf. Fällt dir zum Abschluss irgendetwas ein, worüber wir jetzt nicht geredet haben, was man sagen sollte?
Ich glaube, wir haben schon alle Themen ganz gut abgedeckt. Ich glaube, im Kern ist es schon, man sollte keine Angst vor der Zukunft haben. Bin schon überzeugt, dass es irgendwie besser wird auf Dauer. Aber natürlich haben wir jetzt erstmal einen Veränderungsprozess alle vor uns.
Das war ein wunderbares Schlusswort. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.